SRF 1.
.30 Uhr, Schweizer Radio. Willkommen zum Rendezvous. Härtere Strafen für Gewalt- und Sexualstraftäter. Der Bundesrat will die Mindeststrafe für Vergewaltiger verdoppeln. Beim türkischen Pavillon an der größten Waffenmesse Asiens.
We are proud that we have our attack helicopter are fully operational and being also used in the Afrin Syria operations for the Turkish Armed Forces.
Wir sind sehr stolz, dass unsere Kampfhelikopter kriegserprobt sind in Afrin und anderen Kriegsschauplätzen in Syrien, sagt der türkische Waffenhändler. Und auch die Schweiz ist mit einem Pavillon vertreten. Im Notfall kam vor Jahrzehnten ein Ausrufer. Angekündigt durch eine Glocke. Die Zeiten kommen zurück, denn unsere elektronischen Kommunikationssysteme seien zu sensibel. Was wird aus Lokalzeitungen und Regionalradios in Zeiten der Globalisierung? Der Präsident der Freiämter Regionalzeitungen im Kanton Aargau ist optimistisch. Wir fragen im Tagesgespräch zu Recht. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Der Bundesrat will härtere Strafen für Gewalt- und Sexualdelikte. Er schlägt deshalb vor, die entsprechenden Mindeststrafen zu erhöhen. Auch Gewalt gegen Behörden und Beamte soll künftig strenger geahndet werden, wenn sie von Gruppen ausgeht. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Vorletztes Jahr sind in der Schweiz 178 Täter wegen sexueller Nötigung verurteilt worden, 363 Täter wegen sexueller Handlungen mit Kindern und 97 wegen Vergewaltigung. Nun will der Bundesrat im Bereich der Sexualdelikte härter durchgreifen, kündigt Justizministerin Simonetta Sommaruga an.
Diese Taten sind schwerwiegend. Der Bundesrat will deshalb härtere Strafen. Damit bringt er zum Ausdruck, dass diese Taten nicht akzeptabel sind.
So soll die Mindeststrafe bei Vergewaltigung von einem Jahr auf 2 Jahre Freiheitsstrafe angehoben und damit verdoppelt werden. Bei einer sexuellen Handlung mit einem Kind unter 12 Jahren wird eine Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe eingeführt. Auch bei schwerer Körperverletzung sollen die Täter künftig härter angefasst werden. 1 Jahr Freiheitsstrafe wird das neue Mindestmaß bei der Bestrafung, was ebenfalls einer Verdoppelung entspricht. Wegen der Zunahme bei der Gewalt gegen Behörden und Beamte sieht die Landesregierung auch hier eine Verschärfung vor, wenn es sich bei den Tätern um eine ganze Gruppe handelt. Gleich eine Vervierfachung der bisherigen Strafe von 30 Tagessätzen Geldstrafe ist geplant auf neu 120 Tagessätze Geldstrafe. Alle diese Vorschläge soll das Parlament im Rahmen einer umfassenden Vorlage genehmigen, die eine Angleichung der Strafrahmen zum Ziel hat. Das Parlament hat diese Vorlage ausdrücklich gefordert.
Philipp Burkhardt. Die weiteren Nachrichten hat Fabian Schlurp.
Im Schweizer Gastgewerbe gibt es positive Signale. Offenbar gehen wieder mehr Leute auswärts essen. Der Branchenverband Gastro Suisse vermeldet jedenfalls eine Umsatzsteigerung um 5,6% auf 23,6 Milliarden Franken. Vorher gab es mehrere Jahre lang jeweils einen Umsatzrückgang. Die Gastro Suisse-Verantwortlichen sprachen an der Jahresmedienkonferenz von Lichtblicken. Das Gesamtbild der Branche sei aber noch sehr durchzogen und regional verschieden. Jugendliche sollen künftig gefährliche Arbeiten ausführen dürfen, bevor sie 18 Jahre alt geworden sind. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie dies in ihrem erlernten Beruf tun. Der Bundesrat hat die Verordnung über den Jugendarbeitsschutz entsprechend geändert. Grund für die Änderung ist, dass viele Jugendliche ihre berufliche Ausbildung vor ihrem 18. Geburtstag abschließen. Der Bundesrat hat entschieden, am 23. September 3 Vorlagen zur Abstimmung zu bringen. So den Bundesbeschluss über die Velo-, Fuss- und Wanderwege als direkten Gegenentwurf zur Velo-Initiative. Das Velofahren soll in der Bundesverfassung verankert und dem Wandern und zu Fußgehen gleichgestellt werden. Weiter gelangt am 23. September die sogenannte Fair-Food-Initiative vors Volk, die die hohen Schweizer Lebensmittelstandards schützen will und Standards für Importprodukte fordert. Und schließlich wird über die Initiative für Ernährungssicherheit abgestimmt, die unter anderem verlangt, dass die lokale Produktion und der direkte Handel gefördert werden. Der ehemalige Zuger FDP-Stadtrat Ivo Roma ist vom Obergericht verurteilt worden wegen Veruntreuung, Urkundenfälschung und Geldwäscherei. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 7 Monaten. Roma hat als privater Vermögensverwalter Geld einer betagten Frau abgezweigt. Er habe dabei im Auftrag seiner Klientin gehandelt, argumentierte der Beschuldigte. Das glaubten die Richter nicht. Er habe das Geld mit erfundenen Rechnungen und auf falsche Namen verbucht. Das Urteil kann ans Bundesgericht weitergezogen werden. Die EU und Russland wollen am bestehenden Atomabkommen mit Iran festhalten. Das Abkommen funktioniere, erklärte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Auch Irans Präsident Hassan Rouhani hat sich skeptisch zu einer Neuverhandlung des Atomabkommens geäußert. 7 Parteien hätten es unterzeichnet. Die USA und Frankreich hätten nicht die Autorität, daran zu rütteln. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bei seinem Besuch in den USA vorgeschlagen, eine Neuverhandlung des Atomabkommens anzustreben. US-Präsident Donald Trump hat das bisherige Abkommen immer wieder kritisiert und gedroht, aus dem Abkommen auszutreten. In Armenien hat Interimsregierungschef Karen Karapetyan Neuwahlen vorgeschlagen, um so die politische Krise im Land zu beenden. Wolle das Volk den Oppositionsführer Nikol Pashinyan an der Spitze, könne es ihn wählen, sagte Karapetyan laut Agenturberichten. Derweil kündigte der Staatspräsident an, mit allen politischen Kräften im Land Gespräche führen zu wollen. In der Hauptstadt Erivan versammelten sich erneut mehrere tausend Demonstranten, um gegen die Führung des Landes zu protestieren. Oppositionsführer Pashinyan hatte dazu aufgerufen. In Spanien ist eine Rekordmenge an Kokain beschlagnahmt worden. Laut Angaben des spanischen Innenministeriums wurden fast 9 Tonnen Kokain in einem Schiffscontainer mit Bananen aus Kolumbien gefunden. Es sei die größte Menge, die jemals in Europa in einem Container sichergestellt worden sei. Das Kokain sei im Hafen von Algeciras im Süden Spaniens beschlagnahmt worden. 6 Personen seien im Zusammenhang mit dem Fund festgenommen worden. Eine Meldung vom Eishockey. Der EV Zug hat einen neuen Trainer, den Norweger Dan Tangens, unterschrieb einen 2-Jahres-Vertrag, wie der EVZ mitteilt. Tangens war in den letzten 3 Saisons Trainer des schwedischen Teams Linköping. Bei Zug tritt er die Nachfolge von Harold Kreis an, der letzte Woche entlassen worden war. In der laufenden Saison schieden die Zuger im Playoff-Viertelfinal gegen die ZSC Lions aus. Das Wetter: am Nachmittag ist es mit zügigem Westwind immer noch ziemlich sonnig. Vor allem an den Voralpen gibt es Quellwolken und am Abend einzelne Schauer. Die Temperaturen liegen bei 23 Grad. Morgen Vormittag fällt besonders Richtung Berge noch Regen, dann wird es freundlicher. Mit 16 Grad ist es markant kühler. Im Süden ist es bis morgen Abend ziemlich sonnig und bis zu 26 Grad warm.
Wenn wir an eine Messe gehen, kaufen wir vielleicht eine Nähmaschine, Gartenmöbel oder eine Bratwurst. Ganz andere Einkaufslisten hatten die Besucher der größten Waffenmesse Asiens vergangene Woche. U-Boote, Kampfhelikopter, Fliegerabwehrsysteme oder Maschinengewehre. 1500 Firmen boten ihr Kriegsgerät an und auch die Schweizer Waffenhändler waren mit einem Pavillon vertreten. Auch sie wollen jetzt, da Asien aufrüstet, profitieren. Karin Wenger hat sich an der Messe umgeschaut.
Mit leuchtenden Augen wandeln uniformierte Generäle und Offiziere durch die Messehallen vorbei an spinnenartigen Drohnen, Minimodellen von U-Booten, begleitet von den Explosionen und der Musik aus Demonstrationsfilmen.
This helicopter is configurable between civilian operations and also military operations.
Ein Verkäufer preist seinen Helikopter an, kriegserprobt, aber leicht umwandelbar zum Transport von CEOs, sagte er. Kostenpunkt 3 Millionen Dollar. Einige Schritte weiter im türkischen Pavillon demonstriert eine Verkäuferin eine Pistole.
Pulling it down, the light is coming at the previous position. People, at least they come here and they touch, they feel the trigger.
Die Leute kommen hierher, um die Waffe zu verstehen, anzufassen, den Abzug zu drücken. Unsere Pistole wurde als beste des Jahres ausgezeichnet. Tamer Özmen von der türkischen Luftfahrtindustrie präsentiert einen Helikopter und anderes fliegendes Kriegsmaterial.
Our Hürkuş, our attack helicopter and Anka unmanned systems are fully operational and being also used in the Afrin-Syria operations for the Turkish armed forces.
Wir sind sehr stolz zu sagen, dass das alles kriegserprobt ist in Afrin und anderen Kriegsschauplätzen in Syrien. Özmen ist zuversichtlich, an der Messe Käufer zu finden, denn Südostasien rüstet auf, das wissen hier alle. In den vergangenen 15 Jahren wurden in dieser Weltregion die Einkäufe verdoppelt. In Indonesien und der Militärdiktatur Thailand wachsen die Militärausgaben jährlich um 10%. Die dominierende Rolle Chinas in der Region, der Konflikt im südchinesischen Meer und diverse lokale Konflikte lassen die Militärbudgets anschwellen. Südostasien biete einen gigantischen Markt, sagt Özmen.
But this region of Southeast of Asia, we see that there is a huge market here.
Hier gibt's viele Inselnationen, die Überwachungssysteme brauchen im Kampf gegen den Drogen- und Menschenhandel. Wir sind bereit, mit allen Willigen eine Partnerschaft einzugehen. Partnerschaften, wie sie auch die Schweiz pflegt. Am Messestand des Schweizer Rüstungsunternehmens RUAG werden Gewehrpatronen wie Lippenstifte in Schaukasten präsentiert.
Maybe if I just jump into the demo and just show you very quickly what it does. So, I mean, first of all, there's a simple patching of different radios.
Das RUAG-Team hat hohen Besuch zu Gast. General Ahmad Hasbullah, Vizechef der malaysischen Armee. Er lässt sich eben ein neues Kommunikationssystem erklären. Ist er interessiert, es zu kaufen?
We have it already.
You have it already?
Yeah.
So, why do you want more?
Why? I just want to listen from them. I'm not saying buying. You know?
Wir haben es bereits. Wir wollen einfach wissen, was neu ist. Noch sage ich nicht, dass wir es kaufen werden. Aber ich bin überzeugt von der Schweizer Technologie.
Das wollen wir doch ein bisschen genauer wissen. Nachfrage also an unsere Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger. Das Schweizer Rüstungsunternehmen RUAG war also direkt an dieser Waffenmesse vertreten. Welches Publikum wollte sie denn da ansprechen?
Also natürlich die potenziellen Käufer in Asien, wie zum Beispiel Malaysia, wo auch Schweizer Taschenmesser und Pilatus-Flugzeuge im Einsatz stehen. Und bei der Messe in Kuala Lumpur, da ging es aber auch vor allem um Kontakt- und Netzwerkpflege, natürlich immer auch in der Hoffnung auf ein späteres Geschäft. Aber ich muss auch sagen, dass wir von den Schweizer Rüstungsunternehmen vor Ort sehr wenig Informationen bekommen haben. Die beklagten sich zwar alle so hinter vorgehaltener Hand über die schlechten Geschäfte, aber die wollten dann keine Interviews geben. Und auch auf schriftliche Anfrage schrieb RUAG, sie gebe über Geschäftsabschlüsse keine Auskunft.
Wie wichtig ist denn Asien für die Schweizer Rüstungsexporten, so wenn man den ganzen Rahmen anschaut?
Ja, da kann man sich die Zahlen anschauen, die sprechen ja für sich. Also laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO exportierte die Schweiz im vergangenen Jahr Kriegsmaterial für mehr als 446 Millionen Franken und davon ging über ein Viertel nach Asien. Und Thailand zum Beispiel stand gar an zweiter Stelle, gleich hinter Deutschland. Dorthin wurde Kriegsmaterial im Wert von 87 Millionen Franken exportiert. Ich würde sagen, ein heikler Posten, weil Thailand eben eine Militärdiktatur ist mit internen Konflikten im Süden des Landes. Und da sagte auch SECO, dieser Export sei nur möglich gewesen, da es sich um eine Ersatzteillieferung für ein bereits verkauftes Fliegerabwehrsystem gehandelt habe.
Gut, unter den asiatischen Ländern gäbe es durchaus auch andere Käufer aus politisch heiklen Systemen. Wie steht es denn zum Beispiel mit Malaysia? Der General vorhin interessierte sich im Bericht ja auch für Schweizer Waffen.
Ja, da gibt's ja schon gute Geschäfte und Malaysia ist natürlich gerade jetzt besonders interessant. In zwei Wochen stehen dort Wahlen an. Die Regierung hat den Oppositionsführer ins Gefängnis werfen lassen. Sie kontrolliert die Medien, die Institutionen. Und Malaysia machte in den letzten Jahren Schlagzeilen durch gigantische, milliardenhohe Korruptionsskandale der Regierung. Da muss man sich natürlich fragen, ob Schweizer Militärgeschäfte mit einem solchen autoritären, korrupten Staat genehm sind. Legal sind sie, da die Schweiz 2014 ja die Waffengesetzgebung gelockert hat. Und seither sind auch Waffenexporte in Länder wie Saudi-Arabien oder Pakistan, die Menschenrechte schwerwiegend verletzen, erlaubt. Etwas, das zum Beispiel Amnesty International sehr stark kritisiert. Und jetzt überlegt sich auch der Bundesrat auf Druck der Schweizer Rüstungsindustrie weitere Lockerungen. Und da gäbe es sicher in Asien einige potenzielle Abnehmer für die Schweizer Rüstungsgüter. Aber eben, es sind meist autoritäre Herrschaften, die mit Demokratien oder eben auch unserer Tradition, unserer humanitären Tradition, sehr wenig zu tun haben.
Danke für Ihre Einschätzungen, Karin Wenger. Und jetzt fallen wir gleich vom digitalen Zeitalter zurück ins Mittelalter, zum Herold auf dem Dorfplatz quasi. Ein Plädoyer fürs Pariser Klimaabkommen. Die Weltwirtschaft verträgt's, wenn sich das Klima nur um 1,5% erwärmt und sonst drohen Riesenverluste. Die Besteuerung von Cannabisprodukten treibt seltsame Blüten, wörtlich. Ein Hanfproduzent wehrt sich. Und wenn Restaurants Produkte vom Bauern von nebenan verkaufen. Eine Win-Win-Win-Situation für Bauern, Wirtinnen und Restaurantbesucher? Früher, als es weder Handy noch Internet gab und zum Teil noch nicht mal ein Telefon, da gingen die Ausrufer oder Herolde auf die Plätze in den Dörfern.
Bekanntmachung. Laut Flurgesetz werden sämtliche Güterbesitzer der Gemeinde Ramsen aufgefordert, bis zum 10. Dezember 1963 an Straßen und Wegen überhängende Bäume aufzustücken, die Grünecken zu schneiden und die Misteln von den Bäumen zu entfernen. Nicht befolgen dieser Vorschrift wird bestraft, der Flurreferent.
So klang es also noch in den 60er Jahren. Heute heißt es, beispielsweise bei Hochwasser oder einem Chemieunfall, Radio hören und auf die Informationen der Behörden warten. Doch was, wenn auch kein Strom mehr da ist, kein Radiogerät funktioniert? Die Kantone Aargau und Solothurn wollen auch für diesen Krisenfall vorsorgen und schauen wieder zurück. Sie richten deshalb sogenannte Notfalltreffpunkte ein. In jedem Dorf, in jeder Stadt. Regionalkorrespondent Maurice Velati.
Mobiltelefon, Internet, Radio und Fernsehen. In unserem Alltag und für die Kommunikation sind elektronische Geräte unabdingbar. Doch alle diese modernen Kommunikationsmittel haben einen großen Nachteil, sagt Dieter Wicki, Leiter der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz im Aargau.
Wir müssen uns bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen auch so aufstellen, dass wir in der Lage sind, das auch ohne Strom zu tun.
«Back to the roots» heisst deshalb das Motto der Kantone Aargau und Solothurn. In jeder Gemeinde gibt es ab nächstem Jahr einen oder mehrere Notfalltreffpunkte für die Bevölkerung. Dort soll man ganz einfach selber hingehen, wenn im Krisenfall nichts mehr funktioniert. Beim Gemeindehaus, in der Turnhalle, vor dem Bahnhof, überall wurden Orte gesucht, die man zu Fuß gut erreichen kann. Nun sollen sie mit einer Tafel markiert werden, für alle sichtbar. Im Krisenfall warten an diesem Treffpunkt mindestens zwei Angehörige des Zivilschutzes, welche über ein sicheres Funknetz mit Informationen versorgt werden und diese dann der Bevölkerung weitergeben können. Es gibt sehr viele mögliche Szenarien, in denen solche Notfalltreffpunkte helfen, ist Dieter Wicki überzeugt.
Das fängt an bei einem lokalen Unwetter, wenn die Notfallorganisationen, Feuerwehr, Zivilschutz nicht in der Lage sind, alle Anrufe zu bewältigen, dass man eben eine Anlaufstelle der Bevölkerung anbieten kann. Das geht weiter über Szenarien wie Trinkwasserprobleme, wenn man die Bevölkerung versorgen muss mit Trinkwasser, dass man dann eben informieren kann, kommen Sie zum Notfalltreffpunkt, dort gibt es Trinkwasser. Und geht weiter bis zu Szenarien, wenn es dann erforderlich wäre, dass ein Dorf oder eine Region auch evakuiert werden muss.
Sich auf dem Dorfplatz versammeln, wenn Unheil droht. Die Idee der Bevölkerungsschützer in den Kantonen Aargau und Solothurn scheint ziemlich einfach. Vielleicht findet sie gerade deshalb Anklang. Auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz begleitet und unterstützt die Einrichtung dieser Notfalltreffpunkte. Auch andere Kantone sollen das Konzept übernehmen. Die moderne Kommunikation kommt in der Krise an ihre Grenzen. Dann gilt wieder, am besten funktioniert es eben doch von Angesicht zu Angesicht.
Rendezvous 12 vor 1. Die Weltwirtschaft würde enorm geschont, wenn die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden könnte, so wie das im Pariser Klimaabkommen vorgesehen ist. Entschuldigung. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie der Universität Oxford. Ein halbes Grad mehr, also eine globale Erwärmung um 2 Grad, würde der Weltwirtschaft erheblichen Schaden zufügen. Wobei, es gäbe auch Gewinner. Klaus Hammann.
Die Politik reagiert hauptsächlich auf wirtschaftliche Signale. Davon ist Felix Pretis, Co-Direktor des Klimaökonometrie-Programms der Universität Oxford, überzeugt.
Während wir immer mehr präzise verstehen, wie sich das Klima selber verändert, gibt es einfach noch nicht sehr viele Resultate, was die wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels sind.
Zusammen mit weiteren Forschern aus seinem Team hat Felix Pretis deshalb versucht, abzuschätzen, welche Auswirkungen die Erderwärmung auf das weltweite Wirtschaftswachstum haben könnte. Dazu haben die Forscher Temperaturen und Wirtschaftswachstumszahlen der letzten 50 Jahre verglichen.
Und hier sehen wir einen nichtlinearen Zusammenhang zwischen Wachstum und Temperaturen. Also Länder mit niedrigeren Durchschnittstemperaturen profitieren von warmen Jahren und Länder mit hohen Durchschnittstemperaturen, die leiden eher unter warmen Jahren. Also die sehen eher ein niedriges Wachstum.
Diese Erkenntnis haben die Forscher nun auf die Zahlen angewandt, die für das Pariser Klimaabkommen relevant sind. Dort hat die Staatengemeinschaft vereinbart, dass die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad gehalten, wenn möglich auf 1,5 Grad begrenzt werden soll. Würde es nur 1,5 Grad wärmer, hätte dies kaum Einfluss auf das Wirtschaftswachstum weltweit, glaubt Felix Pretis. Jedoch
bei 2 Grad Erwärmung sehen wir schon signifikant eben niedrigere Wachstumsraten für Länder um den Äquator.
Also Länder, die im Schnitt ohnehin schon wirtschaftlich schwächer sind. Umgekehrt könnten zumindest ein paar wenige Volkswirtschaften in der nördlichen Hemisphäre, wie Kanada oder Norwegen, von wärmeren Temperaturen profitieren. Sprich, ihr BIP würde laut den Berechnungen bei 2 Grad Erderwärmung um über 1 Prozentpunkt stärker wachsen, als wenn es keinen Klimawandel gäbe. Für die Schweiz sei eine Aussage aufgrund der globalen Daten nicht möglich, erklärt Felix Pretis.
Speziell für die Schweiz ist die Spannweite zu groß, um mit hoher Zuversicht zu sagen, ob die Auswirkungen positiv oder negativ sein werden. Das heißt, wenn wir uns die Schweiz konkret anschauen und unsere Simulationen, die zeigen praktisch, dass es wohl negative bis auch positive Auswirkungen für die Schweiz geben könnte.
Die wenigen Länder, die sich aufgrund der Berechnungen deutlicher als Gewinner des Klimawandels sehen, könnten nun geneigt sein, sich aus den gemeinsamen Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel zurückzuziehen. Klimaökonom Felix Pretis warnt aber.
Ich glaube, das ist eine zu kurzsichtige Perspektive, weil längerfristig werden wir wahrscheinlich alle darunter leiden, wenn Temperaturen über 3-4 Grad gehen. Weil dann sprechen wir von Kipppunkten und extremen Ereignissen.
Wie zum Beispiel, dass der Meeresspiegel drastisch ansteigt mit irreversiblen Folgen. Zurzeit steuert die Staatengemeinschaft tatsächlich in diese Richtung. Mit den bisher beschlossenen Massnahmen wird sich das Klima bis ins Jahr 2100 nicht um 1,5 oder 2 Grad, sondern voraussichtlich um 4 oder mehr Grad erwärmen. Und das hätte laut den Forschern der Uni Oxford für die Volkswirtschaften aller Länder unter dem Strich klar negative Folgen.
Klaus Ammann. Im Herbst will der Weltklimarat seinen neuen Bericht vorlegen, der die Folgen einer Erderwärmung um 1,5 Grad für Natur und Umwelt untersucht. Und bereits nächste Woche treffen sich Klimadiplomaten zu neuen Verhandlungen in Genf. Die große Klimakonferenz des Jahres findet dann im Dezember in Polen statt. Tee, Mehl, Müsli, Shampoo oder Zigaretten aus Hanf. In der Schweiz blüht der Handel mit legalen Cannabisprodukten. Davon profitiert auch der Bund bzw. die AHV. Jene Hanfprodukte, die geraucht werden können, unterliegen nämlich der Tabaksteuer. Doch dagegen regt sich jetzt Widerstand. Erstmals hat ein Cannabishersteller beim Bundesverwaltungsgericht gegen die Besteuerung seiner Produkte geklagt. Karl-Den Zwacker.
600 registrierte Hersteller von legalem Cannabis gibt es mittlerweile in der Schweiz. Die Firma Swiss Cannabis im Appenzeller Hinterland ist einer dieser Produzenten, einer der grössten. Die Firma verkauft hauptsächlich Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel wie Tropfen, Kosmetikprodukte, aber auch legale Hanfblüten. Diese können geraucht werden. Auf sie erhebt der Bund daher Tabaksteuern, und zwar 25% des Umsatzes, also so viel wie bei Feinschnitt-Tabak. 13,7 Millionen Franken hat so der Cannabis-Boom dem Bund und damit der AHV letztes Jahr in die Kassen gespült. Einen erheblichen Betrag hat auch Swiss Cannabis letztes Jahr bezahlt, aber nur unter Protest. Den Steuerbescheid der eidgenössischen Zollverwaltung hat Swiss Cannabis-Chef Daniele Schibano beim Bundesverwaltungsgericht angefochten, wie er gegenüber Radio SRF erklärt.
Es kann nicht sein, dass ich einfach der Willkür von irgendeiner Person ausgesetzt werde. Und momentan ist es so. Irgendjemand hat beschlossen mit 25%. Ich habe keinen Gesetzesentwurf gesehen. Ich habe nirgendwo etwas gelesen.
Die eidgenössische Zollverwaltung habe also ohne gesetzliche Grundlage entschieden, dass Cannabisblüten einer 25%igen Tabaksteuer unterlägen. Denn konkret von Hanfblüten sei nirgends die Rede im Tabaksteuergesetz oder der zugehörigen Verordnung. Das Gesetz gelte für Raucherwaren, doch
die Hanfblüte ist kein rauchfertiges Produkt. Man muss es mindestens noch zerkleinern und erst dann kann man es als Rauchware auch eindeutig identifizieren.
Die eidgenössische Zollverwaltung widerspricht. Selbstverständlich erhebe sie Steuern nur, wenn es dafür eine Rechtsgrundlage gäbe.
So seien Cannabisblüten ein Tabakersatzprodukt. Ein Produkt also, das zwar nicht aus Tabak bestehe, aber wie Tabak verwendet werde. Die Zollverwaltung schreibt:
Cannabisprodukte, welche üblicherweise geraucht werden, sind demnach, wie beispielsweise auch Kräuterzigaretten, als Tabakersatzprodukte einzustufen.
Die Regeln für solche Ersatzprodukte gäbe es bereits seit 50 Jahren im Tabaksteuergesetz. Zu einem ganz anderen Schluss gelangt die Zürcher Doktorandin Katja Cooper. Sie arbeitet derzeit an ihrer Dissertation zur Regulierung von Cannabis. Die Juristin sagt:
Das Tabaksteuergesetz sagt heute nicht, dass Cannabis-Leitblüten besteuert werden können. Das Tabaksteuergesetz sagt, dass eine Besteuerung von Ersatzprodukten grundsätzlich möglich sei, ohne jedoch zu konkretisieren, welche Produkte Ersatzprodukte sind und wie hoch die Steuer sein soll, die darauf abgeführt werden soll.
Kein Paragraph regle, dass konkret Cannabisblüten der Tabaksteuer unterlägen. Und das genüge den Vorgaben der Bundesverfassung nicht. In dieser Lage bleibe den Herstellern keine andere Option, als die Steuern zuerst einmal zu zahlen und dann auf dem Rechtsweg zurückzufordern, schreibt Cooper in einem Aufsatz. Genau das unternimmt Daniele Schibano. Er fordert die bezahlte Steuer vom Bund zurück, übrigens als erster und bislang einziger Hersteller. Andere Firmen erklären auf Anfrage, sie seien bereit, die Tabaksteuer zu zahlen. Den für die Branche wegweisenden Entscheid wird dann das Bundesverwaltungsgericht fällen.
Kurze Nachfrage noch. Gaudenz Wacker, der Swiss-Cannabis-Chef, ist also zumindest vorerst der einzige Hersteller, der Geld zurückfordert. Warum eigentlich?
Andere Firmen sind juristisch anderer Meinung. Sie sagen also, doch, es gibt klar eine gesetzliche Grundlage für diese Steuer auf legalen Cannabisblüten. Etwas anderes könnte vielleicht beim einen oder anderen Hersteller aber auch noch mitspielen. Zumindest erklären Fachkreise das so. Demzufolge gehe es ein Stück weit auch um den Ruf der Branche. So sei Hanf in den letzten Jahrzehnten verteufelt worden. Und nun sei man mit legalen Produkten wie zum Beispiel Cremen, Tee oder Müsli daran, Hanf gewissermaßen aus einer Art Schmuddelecke zu holen, wo ihn viele sehen. Und in dieser Situation, so wird offenbar teilweise befürchtet, komme ein Steuerstreit vor Gericht nicht gut an.
Und was ist hier die Motivation? Also möchte der Swiss-Cannabis-Chef einfach Steuern sparen?
Er sagt ausdrücklich nein, ihm gehe es um etwas anderes. Er wolle einfach klare Regeln, also ein Gesetz, in dem die Besteuerung von legalen Cannabisblüten explizit geregelt wird. Und er sagt, er sei absolut bereit, dann auch die Steuer zu zahlen, die eben ausdrücklich gesetzlich festgelegt sei.
Sagt Bundeshausredaktor Gaudenz Wacker im Rendezvous. Schnell in den Hofladen statt zum Detailhändler. Das könnte zunehmend auch für Beizen und Restaurants eine Option sein. Auf jeden Fall will der Branchenverband GastroSwiss die regionale Zusammenarbeit zwischen Gastwirten und Landwirten fördern, weil beide davon profitieren könnten. Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti hat darüber mit dem Direktor von GastroSwiss, Daniel Borner, gesprochen.
Knapp die Hälfte der Restaurants in der Schweiz kauft Eier, Gemüse, Früchte oder Fleisch beim Großhändler ein. Noch immer. Das hat eine breit angelegte Umfrage von GastroSwiss ergeben. Die Umfrage zeigt, das Potenzial ist groß, dass noch mehr Restaurantbesitzer direkt beim Bauern einkauften, sagt Daniel Borner.
In der Zusammenarbeit zwischen Wirten und Landwirten besteht die Chance, für beide eine bessere Marge zu erarbeiten. Und ich glaube, beide Branchen können es gebrauchen.
Eine bessere Marge für beide Seiten, wie ist das möglich? Zum einen erhalten die Bauern mehr für ihre Produkte, weil der Zwischenhandel wegfällt. Das ist mit ein Grund, warum Hofläden beliebter werden. Aber auch die Restaurants sollten davon profitieren können. Denn GastroSwiss geht davon aus, dass der Kunde bereit ist, für Speisen aus Zutaten direkt vom Hof mehr auszugeben.
Unsere Befragung hat auch ergeben, dass die Kunden bereit sind, einen höheren Preis zu zahlen. Wir gehen davon aus, dass es noch stärker zu einer Nachfrage kommen wird, dass dieses Bedürfnis nach Regionalität stärker wird.
Ob diese Rechnung, für die der Kunde aufkommen soll, am Schluss tatsächlich aufgeht, bleibt vorerst offen. Unbestritten ist dagegen, dass regionale Produkte direkt vom Bauern aus Marketing-Sicht einige Möglichkeiten bieten. Das hat auch GastroSwiss erkannt.
Als Wirt, als Gastronom weiß ich, wo meine Lebensmittel herkommen. Ich habe einen persönlichen Bezug dazu. Und Sie wissen, Storytelling ist heute ein wichtiges Thema. Ich kann meinen Gästen vermitteln, woher das Essen kommt, das er auf den Tisch hat.
Bei so vielen Vorteilen fragt sich, weshalb nicht bereits heute mehr Gastronomen auf den Direkteinkauf setzen. Ganz einfach, weil Gastwirte und Landwirte noch zu wenig vernetzt seien, erklärt Daniel Borner.
Die meisten Kontakte sind eigentlich in einem Radius von 10 Kilometern, wenn sie dann zustande kommen. Und dort ist es wahrscheinlich auch wirtschaftlich, zusammenzuarbeiten. Umso erstaunlicher ist, dass wir feststellen, dass ein Hauptargument ist, ja, wir haben uns noch nicht gefunden, respektive wir kennen uns nicht. Und diese Nähe zu schaffen, da sind wir in Diskussion, auch mit dem Schweizer Bauernverband.
Helfen könnte da eine elektronische Einkaufsplattform, wo Bauern ihr Angebot platzieren und Gastronomen angeben, was sie wollen. In Bayern gibt es schon so einen digitalen Marktplatz.
Es ist an und für sich eine geschlossene Plattform, wo ich mich als Produzent anmelden kann, aber auch als interessierter Gastronom, wo ich mein Profil erstellen kann, an welchen Produkten dass ich interessiert bin. Und auf der anderen Seite wird der Bauer einstellen, welche Produkte das er anbieten kann. Und so habe ich eine Möglichkeit, mich zu finden, den Kontakt zu schließen.
Wirt sucht Bauer heißt diese Plattform, die es in Bayern seit 2015 gibt. In der Schweiz soll nun also etwas Ähnliches entstehen, in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Bauernverband.
Lorenzo Bonazzi. 1:1 im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch. News sind überall, schnell, gratis. Doch immer mehr gibt es immer mehr vom Gleichen, bloß auf immer mehr Kanäle verteilt. Das ist die Chance der lokalen Medien und deren News. Die sind exklusiv. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Fabian Schlurp.
Wer Gewalt oder Sexualdelikte begeht, soll künftig härter bestraft werden. Der Bundesrat schlägt dem Parlament dazu Änderungen im Strafgesetzbuch vor. Er will etwa die Strafen bei Vergewaltigung auf 2 Jahre und bei schwerer Körperverletzung auf 1 Jahr verdoppeln. Im Schweizer Gastgewerbe gibt es positive Signale. Offenbar gehen wieder mehr Leute auswärts essen. Der Branchenverband GastroSwiss vermeldet jedenfalls eine Umsatzsteigerung um 5,6% auf 23,6 Milliarden Franken. Irans Präsident Hassan Rouhani will das Atomabkommen nicht neu verhandeln. 7 Parteien hätten es unterzeichnet, die USA und Frankreich hätten nicht die Autorität, daran zu rütteln. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in den USA vorgeschlagen, eine Neuverhandlung des Atomabkommens anzustreben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.